Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
An diesem Wochenende hat der Weltverband des modernen Fünfkampfs UIPM getagt. Das war ein Online-Kongress und auf diesem ist beschlossen worden, das Springreiten nach den Olympischen Spielen von Paris 2024 abzuschaffen und stattdessen einen Hindernisparcours im Stil von Ninja Warriors als eine der 5 Disziplinen aufzunehmen. Dieser Schritt ist ein Bruch mit der ursprünglichen Sportart, wie sie einst von Pierre de Coubertin erfunden wurde. Die Entscheidung war nicht unumstritten. Am Ende stimmten 69 der 83 Delegierten dafür. Den Kongress verfolgt hat mein Kollege Jörg Winterfeld. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, das ist eine tiefgreifende Entscheidung. Es gab viel Kritik an Weltverbandspräsident Klaus Schormann. Wie erklären Sie sich, dass dennoch so viele Mitgliedsverbände am Ende dafür gestimmt haben?
Die Entscheidung erklärt sich relativ einfach. Reiten ist eine sehr spezielle Sportart, die in bestimmten Ländern, vor allen Dingen reicheren Ländern, gut durchgeführt werden kann. Pferdesport ist sehr teuer in der Unterhaltung und in der Ausrichtung. Und gerade der Fünfkampfverband hat, um seinen olympischen Platz zu bewahren und zu verteidigen, in den vergangenen Jahrzehnten reihenweise neue Mitglieder aufgenommen. Da sind mehr Mitglieder hinzugekommen, seit Klaus Schormann Präsident ist, als vorher da waren. Und viele von diesen neuen Mitgliedern kommen aus Afrika, aus Asien und haben gar keine, weder eine Tradition im Reitsport noch in vielen Ländern überhaupt die Möglichkeit, den durchzuführen. Denen kommt das sehr gelegen und die haben auch dementsprechend für den Antrag von Klaus Schormann gestimmt, weil sie gar nicht die Möglichkeiten haben.
Aber Sie sind ja einem Verband beigetreten, der ja eigentlich ein ganz klares Profil hatte mit 5 Disziplinen.
Da kann man ehrlich gesagt nur spekulieren. Entweder hat Klaus Schormann schon damals gesagt, es gibt Hinweise, dass er zum Beispiel 2016 schon mit der Ersatzdisziplin Obstacle Racing mit einem Verband, den es da gab, so eine Art Vertragsabkommen hatte, das unterschriftsreif war. Und es ist durchaus nicht die Möglichkeit von der Hand zu weisen, dass es schon langfristig Bestrebungen gegeben hat, den Reitsport auszutauschen. Das lässt sich schwer beweisen, aber die Kritiker, die Schormann hat, führen durchaus die Möglichkeit ins Feld, sodass nicht auszuschließen ist, dass Schormann bei der Aufnahme von Verbänden auch schon die Möglichkeit zugesagt hat, dass der Reitsport womöglich irgendwann ausgetauscht wird. Ehrlich gesagt, darum ging es ihm aber gar nicht in erster Linie, sondern er hat immer unter Druck gestanden, schon seit den 2000er Jahren, seit 1998, 99, 2000, in der Folge von mehreren IOC-Präsidenten, dass seine Sportart nicht universell genug ist, nicht genug Länder erreicht, zu spezifisch ist, zu schwer zu verstehen und zu viel Platz braucht und zu viele Tage, zu umständlich, zu kompliziert ist. Und die haben immer auf ihn eingewirkt, dass quasi entweder er seine Sportart neu erfinden muss und verändern muss, was er auch getan hat im Laufe der Zeit, entweder zum Beispiel durch die Zusammenlegung von Laufen und Schießen, durch die Komprimierung in einem Format, was sich hintereinander durchführen lässt, ohne Pausen, dass er diesen Wünschen entgegengekommen ist. Sodass also im Endeffekt eigentlich dahinter gestanden hat, auf Biegen und Brechen diesen olympischen Platz zu verteidigen und zu erledigen, was man ihm signalisiert hat vom Internationalen Olympischen Komitee, was dafür notwendig ist.
Nun gibt es ja auch viele Anhänger, die den klassischen Fünfkampf auch verteidigen wollen, die weiter die Sportart, so wie sie eigentlich in ihrer Ursprünglichkeit designt wurde, fortführen möchten. Wie haben denn diese Kritiker argumentiert auf dem Kongress?
Die Kritiker haben genau darauf hingewiesen. Die Kritiker kamen vor allen Dingen aus den nordischen Ländern, Finnland, Dänemark, Schweden. Die Australier waren sehr kritisch, Tschechien. Die haben genau darauf hingewiesen, dass quasi die Traditionssportart eben der moderne Fünfkampf mit Reiten ist und dass man im Moment gerade dabei ist, eine Sportart nach Marketing-Gesichtspunkten neu zusammenzustellen, damit sie womöglich mehr Leute weltweit erreicht und beim IOC ein besseres Standing hat. Bei dem Kongress ist auch eingeführt worden, ein Marketingmann, ein früherer wichtiger Marketingmann des IOC, der inzwischen für Schormann tätig war und in der Beratungsgruppe mit war. Und der hat den Mitgliedern auch diesem Verband erzählt, es geht in der Frage um Leben und Tod. Entweder sie stimmen dafür, das Reiten rauszuwerfen, dann haben sie eine Überlebenschance bei Olympia, oder sie bestimmen, das Reiten drin zu behalten, dann verlieren sie quasi ihren Platz bei den Olympischen Spielen. Und für den modernen Fünfkampf bedeutet das, der kriegt seine kompletten Einnahmen fast. Der hat ein bisschen Sponsoreneinnahmen, die sind aber nicht der Rede wert. Also gemessen an den Einnahmen durch Olympia. Der kriegt bei jeden Olympischen Spielen so 12,5, 12,7 Millionen Dollar. Und von denen lebt er im Prinzip die nächsten 4 Jahre bis zur nächsten Olympischen Spielen. Und wenn diese Einnahmen wegfallen, dann ist quasi der Fünfkampfverband nicht mehr überlebensfähig. Und das war immer das Riesendamoklesschwert, was alle beschworen haben, die den Reitsport raushaben wollten, was über dem Verband schwebt und was dazu führen müsste, nach deren Einstellung den Reitsport zu ersetzen durch einen anderen Sport, der olympiatauglicher ist.
Nun wird aber der Charakter der Sportart ja völlig verändert. Also als Grund wird ja immer der Vorfall bei den Spielen in Tokio mit Annika Schleu genannt, als sie das Pferd, was bockte, versuchte, zu dem Parcours zu zwingen. Und das ging ja dann völlig daneben. Aber so eine völlig neu zusammengesetzten modernen Fünfkampf zieht ja auch völlig andere Athletinnen und Athleten an und schreckt womöglich viele klassische Fünfkämpfer in Zukunft ab. Und es macht den Eindruck, dass ihr dann schleichend eine ganz neue Sportart im Mantel einer alten in das olympische Programm gehoben wird. Wie sehen Sie das?
Das ist tatsächlich der Fall. Und das ist auch der große Kritikpunkt der Kritiker, die Schormann hat, der Opposition. Die Opposition geht sogar noch weiter und sagt, dass wohlmöglich mutwillig, das ist eine Unterstellung, die lässt sich schwer beweisen, allerdings mutwillig darauf spekuliert worden ist, den Reitsport nicht weiter zu fördern, den Reitsport nicht besser zu machen und so einen Vorfall wie in Tokio in Kauf zu nehmen. Bei diesem Verbandstag ist durchaus über Annika Schleu diskutiert worden und es ist eigentlich einhellig unter den Funktionären die Meinung, selbst die Schormann-Allianz, zum Beispiel war da der Schatzmeister Helmick aus den USA, der gesagt hat, dass es nicht die Sportlerin Schleu war, die an dem Vorfall schuld war, sondern dass andere schuld waren, er hat das kryptisch gelassen. Die Kritiker sagen, Schormann hat verhindert oder hat zumindest, das Verhindern lässt sich natürlich schwer beweisen, hat zumindest unterlassen, die Reformbemühungen im Reitsport voranzutreiben, die Ausbildung der Reiter in den Ländern zu verbessern, sodass man sehenden Auges in die Katastrophe gelaufen ist, zumal es mehrere Vorfälle gegeben hat in der Vergangenheit, schon weit zurückliegend bis zu Olympia 2008 in Peking und danach auch mal bei einem Weltcup in Acapulco, wo Athleten gestreikt haben, weil die Verhältnisse, weil die Vorschriften so schlecht waren. Also zum Beispiel ein Beispiel dieser Reitsportvorschriften war, dass der Reiter im Gegensatz zu den Reitdisziplinen, zu den spezifischen Reitdisziplinen bei Olympia, ist der Reiter beim Fünfkampf gezwungen, den Parcours so schnell wie möglich zu beenden. Kommt er zu Fall oder kommt das Pferd zu Fall und der Reiter auch, dann wird im Fünfkampf, ging es immer darum, so schnell wie möglich die Runde fortzusetzen, ohne darauf zu achten, dass ein Tierarzt sich dieses Tier anguckt oder dass womöglich erstmal geguckt wird, ist da jemand schwerer zu Schaden gekommen. Der Fünfkampfpräsident Schormann hat hingegen gesagt, irgendwie, dass er sich mit dem Weltreitsportpräsidenten ins Benehmen gesetzt hätte und durchgängig Lob bekommen habe für seine Sportart. Seine Kritiker sagen, er hat das Reiten komplett vernachlässigt und er habe überhaupt nicht dafür gesorgt, dass der Reitsport reformiert worden ist und damit dazu geführt hat, dass solche Vorgänge wie in Tokio nicht hätten zustande kommen können. Und es ist tatsächlich richtig, der Fünfkampf wird dann eine neue Disziplin. Und die Kritiker befürchten auch, dass es nicht mit dem Reitsport endet, sondern dass die nächste Disziplin, von der bekannt ist, dass sie in diesen neuen Ländern spezifisch sehr schwer durchzuführen, sehr schwer auszubilden ist und sehr teuer ist, ist Fechten. Dass Fechten die nächste Disziplin ist, die irgendwann dann vom Programm gestrichen wird und durch eine andere fünfte Disziplin ersetzt wird, weil das der letzte Stolperstein ist. Da muss man sich auch umziehen, da braucht man teures Equipment. Genau das soll dann dazu führen, dass der Fünfkampf wahrscheinlich dann später nochmal eine Änderung erfährt.
Ist ja verwunderlich, dass der Kongress online stattgefunden hat. Die Pandemielage ist ja jetzt nicht mehr so, dass das jetzt dringend notwendig gewesen wäre. Der eigentliche Kongressort wäre zwar Guatemala gewesen, aber es gab aus London das Angebot, den Kongress dort in Präsenz zu veranstalten. Und es war sogar ein Zuschuss zu den Reisekosten in Aussicht gestellt worden. Wieso ist das nicht angenommen worden?
Lässt sich schwer beweisen, dass der Fünfkampfverband argumentiert damit, dass es so kostengünstiger ist, umweltschonender, weil die Leute nicht hin und her fliegen müssen und dass so mehr demokratische Präsenz möglich ist, weil manche womöglich durch Kosten oder durch andere Hindernisse abgeschreckt worden sind. Tatsächlich scheint das Schutzbehauptung zu sein, denn der Online-Kongress, so wie man ihn erlebt hat, hat dazu geführt, dass die Befürchtungen sich durchaus bewahrheitet haben, dass es vor allen Dingen darum gegangen sein könnte, besser Regie führen zu können für den Vorstand, für die Leute um Schormann, um den Präsidenten, Rederechte beschränken, Rederechte zuzulassen, wer wann sprechen darf, wer wann zugelassen wird, wer wie lange sprechen darf und möglicherweise dann auch technische Voraussetzungen die in die Karten gespielt haben, sodass manche Leute zum Beispiel, die kritisch waren, zwischendurch gar nicht verständlich waren. Angeblich wegen technischer Probleme, das lässt sich natürlich nachher schlecht beweisen.
Klaus Schaumann ist jetzt seit 1993 im Amt. Das sind jetzt fast schon 30 Jahre, die er dort an der Spitze zubringt. Es gab einen Misstrauensantrag, den hat er überstanden. Es gibt ja zahlreiche Kritiker. Wie kommt das, dass er diese Misstrauensanträge auch übersteht?
Na, das eine ist, was wir schon vorhin angeführt haben oder besprochen haben, das eine ist, er hat viele Verbände hinzugeholt, die ihm loyal ergeben sind, weil sie im Prinzip dankbar sind, dass sie dabei sein dürfen und das auch ihm mit zu verdanken haben. Er pflegt auch sehr enge Kontakte, er fliegt die ganze Zeit durch die Welt, man kann das sehr gut nachvollziehen. Er hat dann auch immer wieder, wie viele andere, auch umstrittene Weltverbandsführer, auch im Fußball zum Beispiel, auch umstrittene Allianzen angefangen. Zum Beispiel hat er als Vizepräsidenten vor knapp 10 Jahren einmal einen russischen Oligarchen hinzugeholt. Für den wurde eigens ein 5. Vizepräsidentenposten geschaffen, Vjatcheslav Aminov, der dem russischen Militär auch sehr nahe steht, weil er im Aufsichtsrat vom ZSK Moskau Armeesportclub sitzt, neben dem stellvertretenden Verteidigungsminister, den er jetzt auch auf Biegen und Brechen verteidigt hat. Nochmal, dass es gab den Hinweis zum Beispiel, dass nochmal über Russland und Weißrussland abgestimmt werden sollte, ob da nicht die Funktionäre auch suspendiert werden sollten für die Dauer des Krieges. Da ist ein Votum gar nicht zugelassen worden. Schaumann hat es einfach über die Jahre immer wieder geschafft, Allianzen zu bilden, sich die Rückendeckung abzusichern und damit auch die Zahl seiner Kritiker immer wieder zu übertrumpfen, dass also quasi die Kritik sich nicht durchsetzen konnte. Und was man eben über die Jahre auch gesehen hat, er war dazu bereit zu tricksen, auch ein bisschen zu täuschen, die rechtlichen Möglichkeiten auszudehnen. Es hat auch bei diesem Kongress viele Beobachtungen gegeben, wo zum Beispiel mögliche Anträge nicht zugelassen worden, die sind einfach nicht zur Abstimmung gegeben worden. Gleichzeitig sind Anträge, die der Vorstand ausgearbeitet hat, abgestimmt worden, wo man den Eindruck hatte, dass gegen die Satzung verstoßen worden sein könnte. Zum Beispiel, dass Stimmenverhältnisse falsch berechnet worden sind. Die werden dann einfach durchgewunken und dann obliegt es zur Not denjenigen, die die Rechte verletzt sehen, dagegen zu klagen, was per se erstmal ein teurer Weg ist beim KAS. Und was sich viele dann auch überlegen, ob sie es aus Kostengründen schon erstmal machen, ganz abgesehen davon, dass sie beim KAS natürlich wie vor Gericht und auf hoher See nie wissen, was dabei rauskommen kann.